Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Focus Europa.
Focus Europa.
Europa en focus.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zum Focus Europa, Spezial am Freitag, den 13. Juni 2014. Durch diese halbstündige Infosendung begleitet euch Mathieu. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit Energiepolitik in Deutschland und Europa. Zunächst geht es um Smart Grids, sprich intelligente Stromnetze. Die EU will diese Innovation verbreiten, die den notwendigen Ausgleich in Echtzeit zwischen verschiedenen Energieerzeugern und Verbrauchern optimieren soll, gerade bei einer Vielzahl an Photovoltaik- und Windenergieerzeugern. Diese Technik wirft Fragen des Datenschutzes auf, könnte aber gut für eine Energiewende von unten eingesetzt werden. Danach geht es um Fracking. Bislang fehlen Gesetze über diese unkonventionelle Förderung von Öl und Gas auf europäischer und Bundesebene. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel will diese umstrittene Technik noch vor dem Sommer regeln. Die deutsche Bundesregierung will das Erneuerbare Energiegesetz überarbeiten. Im Gesetzentwurf wird unter anderem vorgeschlagen, die dezentralen Energieproduzenten stärker im Stromnetz und im Energiemarkt einzubinden als bislang, zum Beispiel durch einen verpflichtenden Stromverkauf. Die fortschreitende Energiewende ist gleichzeitig eine gute Nachricht für das Klima und eine Herausforderung für Stromnetze, denn der steigende Anteil von Windrädern und Photovoltaikanlagen an der Energieproduktion erhöht die Schwankungen der Stromproduktion je nach Wetterlage. Dieser schwankenden Energieproduktion steht eine Nachfrage gegenüber, die nach einem anderen Muster stark schwankt. Nachts ist die Nachfrage gering, dann stehen plötzlich alle auf und wollen zeitgleich das Licht anmachen, duschen, sich einen Kaffee kochen, wodurch eine Spitze entsteht. Dann wird tagsüber ziemlich gleichmäßig Strom für den wirtschaftlichen Betrieb gebraucht und abends kommen alle heim, kochen und machen die Glotze an, was eine weitere Spitze verursacht. Um die Diskrepanz zwischen schwankender Produktion und schwankendem Verbrauch auszugleichen, müssen flexible Kraftwerke, etwa Gaskraftwerke, kurzfristig hoch und runter gefahren werden. Insbesondere Smart Grids, sprich intelligente Netze, sollen bei der Stabilisierung des Netzes helfen durch die Verarbeitung von Echtzeitinformationen über Verbrauch und Produktion. Auch die EU versucht, die Umsetzung von Smart Grids in den lokalen Stromnetzen zu beschleunigen. Radio Dreieckland sprach mit Jens Scholz über diese Technologie. Er hielt einen Vortrag bei der diesjährigen Republika-Konferenz über die Vorteile dieser Technologie, über deren Gefahren, wenn sie durch zentralisierte Systeme in der Hand von Unternehmen bleibt, und über die Chancen einer Energiewende von unten. Zunächst habe ich ihn gefragt, ob Smart Grids für die Energiewende notwendig sind.
Smart Grid ist tatsächlich eine notwendige und auch eine gute Sache eigentlich, weil es, wie gesagt, dafür sorgt, dass man viele verschiedene kleine Stromanbieter erzeugen kann. Also viele Stromerzeuger können im Moment nur für sich Strom erzeugen, aber können sich nicht beteiligen am gesamten Strommarkt. Und damit das möglich ist, braucht es eine funktionierende Infrastruktur, die darauf reagiert, dass von vielen verschiedenen Quellen Strom eingespeist oder abgerufen wird. Und das ist tatsächlich eine gute Sache, weil die Idee dahinter ist, dass Strom nicht über weite Strecken transportiert werden soll, sondern eben dort erzeugt wird und dort verbraucht wird, wo es gerade gebraucht wird. Und das ist eigentlich erstmal eine gute Sache. Also das Smart Grid ist tatsächlich ein wichtiger Bestandteil, der dafür sorgt, dass erstens mal nachhaltige Energie ins Stromnetz kommt und zweitens das Problem gelöst wird, dass Strom über weite Strecken transportiert werden muss, wo man ja eine Menge Strom verliert dabei.
Wie sieht das momentan aus mit dieser Technik in der EU? Wo wird sie am meisten eingesetzt und wie sieht es aus von der gesetzlichen Lage?
Es gibt EU-Bestimmungen, die gerade in Umsetzung sich befinden. Die beinhalten zum Beispiel die Vorgabe, dass bis zum Jahr 2020 zumindest mal 80% des Netzes auf diese Weise überwacht bzw. bedient werden soll. Das wird nicht ganz klappen, aber man ist da halt auf dem Weg und letztendlich wird das auch passieren am Ende.
Inwiefern stellen jetzt Smart Grids ein Problem für Datenschutz dar?
Also das Problem ist tatsächlich nicht das Smart Grid selber, sondern das Smart Metering. Das heißt, das Problem entsteht da, wo Verbrauchsdaten erfasst werden. Also in den Haushalten werden die Verbrauchsdaten erfasst bzw. gemessen und zentral abgelegt. Also die Idee im Moment ist, dass die Verbrauchsdaten zentralisiert abgelegt werden und dort das Stromverbrauchsprofil letztendlich jedes einzelnen Haushaltes gespeichert wird. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil das sind halt tatsächlich die Verbrauchsdaten einzelner Haushalten, einzelner Wohnungen. Und aus den Verbrauchsdaten von einzelnen Wohnungen kann ich halt sehr viel ablesen, was das Verhalten der Personen angeht, die in diesen Wohnungen leben.
Von wem könnten diese Daten missbraucht werden, dass es ein datenschutzrechtliches Problem wäre?
Das Problem ist, dass es wahrscheinlich datenschutzrechtlich gar kein großes Problem ist, weil es sind ja keine persönlichen Daten, in Anführungsstrichen. Man kann aber persönliche Informationen daraus ableiten. Das ist das Problem. Es sind aber keine Personendaten. Also unter Datenschutz fallen ganz klar persönliche Daten wie mein Name, mein Geschlecht, sexuelle Ausrichtung oder sonst so Dinge. Das sind persönliche Daten, die darf man nicht einfach so speichern. Stromverbrauchsdaten allerdings sind erstmal nur Daten, die sagen, in dieser Wohnung wurde zwischen 7 und 8 Uhr so und so viel Strom verbraucht an so und so vielen Stromquellen. Das bezieht sich ja nicht auf Personen. Aus dem Grund allerdings entsteht das Problem, dass diese Daten nicht besonders gut geschützt sind. Die können dann in dem Moment natürlich auch akkumuliert und verkauft werden. An denen sind natürlich wahnsinnig viele Leute interessiert. Das sind einfach Daten, die sagen mir zum Beispiel, wie viele Leute in einer Wohnung leben. Ja, weil ich einfach sehen kann, wie oft die Dusche angeht morgens. Es sind Daten, wo ich sehen kann, wie ernährt er sich. Weil ich mittags sehen kann, benutzt er den Herd oder benutzt eine Dreiviertelstunde lang ist der Herd an oder ist nur 10 Minuten die Mikrowelle an. Das kann ich halt sehen aus den Daten. Und das ist ein Problem natürlich. Und das hat im Moment keiner auf dem Schirm so richtig. Und deswegen versuche ich darauf aufmerksam zu machen, dass es Möglichkeiten gibt, diese um die Ecke persönlichen Daten nicht zur Verfügung stellen zu müssen und trotzdem nicht das Smart Grid dadurch zu verhindern.
Gibt es auch andere Gefahren da beim Smart Grid?
Was natürlich auch für Gefahren gibt, ich meine, das Smart Grid ist natürlich in dem Moment, wenn man die Informationen, auf die das Smart Grid angewiesen ist, zentralisiert speichert, aber über viele, viele, viele Quellen dezentral erfasst, dann hat man natürlich auch das Problem, dass es technisch gesehen eine ganze Menge Angriffsstellen gibt auf ein zentralisiertes System. Das heißt, ich habe für so und so viele Millionen Haushalte, die Daten in einen zentralen Datenspeicher speichern und Schnittstellen dorthin haben, die kann ich natürlich ausnutzen, indem ich falsche Daten reinschicke oder sonst irgendwas. Und das ist relativ unproblematisch, zumindest hat ein Sprecher vom Chaos Computer Club das auch schon so erklärt. Es ist relativ unproblematisch, an dieser Stelle halt das System zu destabilisieren, indem man zum Beispiel Stromausfälle erzeugt oder dafür sorgt, dass bestimmte Stromquellen überlastet werden. Oder eine Sache, was diese Smart Meter können, ist, dass sie die Stromzufuhr abstellen können. Das könnte man natürlich auch hacken. Und dann könnte ich halt anfangen, bei bestimmten Wohnungen den Strom abzustellen, wenn ich die Zugangsdaten dazu habe.
Auf der Republika-Konferenz haben Sie auch Lösungsansätze vorgestellt. Können Sie erklären, wie Smart Grids Datenschutz unbedenklich zu einer Energiewende von unten beitragen können?
Was ich erklärt habe, ist, dass es relativ unproblematisch ist, das Problem zu lösen, dass meine persönlichen Daten zentral gespeichert werden. Das kann ich sehr schnell lösen, indem ich einen Energieverein gründe oder eine Genossenschaft gründe, in der ich eine Bedarfsgemeinschaft erstelle. Also das heißt, ich kaufe dann nicht mehr den Strom für meinen eigenen Haushalt, sondern ich kaufe den Strom für zum Beispiel den ganzen Straßenzug. Das reicht auch, um das Smart Grid stabil zu halten. Das ist gar kein Problem. Und in dem Moment habe ich aber nicht mehr meine eigenen persönlichen Daten hochgeladen, sondern kaufe den Strom sozusagen über ein Stromprofil. In dem Moment brauchen die meine persönlichen Daten nicht mehr. Das heißt, von weiß ich nicht wie viel 100 Leuten, mit denen ich mich halt zusammentue, sammle ich die Daten selber erstelle selber mein Bedarfsprofil und kaufe anhand dieses Bedarfsprofils Strom ein. In dem Moment habe ich das Problem gelöst, dass meine persönlichen Wohnverhältnisse und meine persönlichen Verbrauchsverhältnisse irgendwo gespeichert werden. Da geht es aber erst los an der Stelle, interessant zu sein, weil wenn ich das jetzt weiterdenke, komme ich eben auch auf die Idee, naja, ich kann mir zum Beispiel einen kleinen Stromerzeuger ans Fenster hängen, indem ich mir Sonnenkollektor da dran hänge. Ein anderes Mitglied meines Vereins ist ein Bauer, der hat ein kleines Kraftwerk. Jemand anderes hat so einen Pelletofen im Keller und so weiter und so fort. Das kann ich alles zusammenzählen, weil ich bin ja in der Einspeisung von Strom bin ich ortsunabhängig und kann im Prinzip an dieser Stelle anfangen, selber Strom zu erzeugen und zu verkaufen, also ins Netz einzuspeisen. Ab einer bestimmten Größe und ab einer bestimmten Menge, da brauche ich ja nur entsprechend viele Leute, die das machen, bin ich dann im Prinzip selber ein kleiner Stromkonzern als Verbrauchsverein. Das ist der erste Schritt. Das nennt sich dann Schwarmkraftwerk. Was man natürlich auch machen kann, man muss noch nicht einmal Strom erzeugen, um selber Strom zu verkaufen. Nämlich der beste Trick eigentlich ist der, dass man als Stromverbrauchsgemeinschaft, wenn man groß genug ist, auch Strom sparen kann und den gesparten Strom verkauft. Das ist sozusagen das Einsparkraftwerk, von dem ich gesprochen hatte auf der Republika, wo man angeben kann, wie viel Strom kann man denn wie schnell einsparen. Und dafür bekommt man Fördergelder, also schon allein für die Zusage allein bekommt man schon Fördergelder. Und wenn man es tatsächlich tut, bekommt man auch für jede eingesparte Kilowattstunde entsprechend Geld.
Ist es so eine rechtliche Regelung in Deutschland, dass man als Gemeinschaft Geld dafür bekommt, dass man
Genau, das geht jetzt schon. Das benutzen ja im Moment, also das wird auch schon angewendet. Allerdings machen das im Moment nur einzelne große Industriebetriebe, die zum Beispiel dann eine Produktionsstätte abschalten oder so. Aber die sind natürlich nicht die Einzigen, die das machen dürfen, sondern es kann natürlich jeder. Also wenn man genügend Strom in Anführungsstrichen verbraucht, also wenn man genügend Leute hat und einen Stromverbrauch hat von einer gewissen Größe, den man halt auch runterfahren kann, was ja tagsüber kein Problem ist, wenn 80% der Leute, die da beteiligt sind, im Büro sind, mal für eine halbe Stunde den Strom abstellen, ist ja dann kein Problem. Da wird der Kühlschrank nicht warm von. Dann können die natürlich theoretisch genau das Gleiche machen, wie eine Produktionsstätte, die halt einfach mal ein Band abstellt und wenn irgendwo eine Spitze entsteht im Stromnetz und die halt einfach 20 Minuten abgefedert werden muss, weil erstmal ein Kohlekraftwerk hochgefahren werden muss.
Auf EU-Ebene und in den meisten Mitgliedstaaten fehlt momentan eine klare Gesetzgebung bezüglich unkonventioneller Förderung von Öl und Gas, insbesondere durch Fracking. Mit dieser Methode wird tiefes Gestein mit einer Mischung von Chemikalien, Wasser und Sand unter hohem Druck gebrochen, um darin gefangenes Öl oder Gas herauszupressen. Umweltverbände befürchten dadurch potenziell gravierende Verschmutzungen für Gewässer und Böden und kritisieren eine weitere Methode zur Förderung von klimaschädlichen Energieträgern. Am heutigen Freitag gab das Nachrichtenportal euraktiv.de bekannt, dass die EU durch einen Teil des Forschungsprogramms Horizon 2020 auch Gaskonzerne finanziert, darunter Forschungsvorhaben zur unkonventionellen Förderung von Öl und Gas wie Fracking. Der entsprechende EU-Topf betrage für dieses Jahr 33 Millionen Euro. Verwunderlicher ist noch, dass es unter dem Hut der Forschung nach wettbewerbsfähiger, kohlenstoffarmer Energie läuft. Diese Fördergelder beruhen auf einer Entscheidung vom letzten Dezember des EU-Rats, also der zuständigen Minister und Ministerinnen der Mitgliedstaaten. In Deutschland plant die Große Koalition noch vor der Sommerpause gesetzliche Regelungen für das umstrittene Gasfracking. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel setzt sich stark für diese Neuregelung der Gasförderung durch Fracking ein und scheinbar nutzt er die anstehende Fußball-WM als Ablenkung für sein Manöver. Laut den Plänen von Gabriel soll Fracking in Zukunft aus 86% der Landesfläche erlaubt werden. Das ist nicht unerheblich, zumal Deutschland flächenmäßig nicht das größte Land ist. Fracking ist auf jeden Fall eine Methode, die für die Wirtschaft interessant ist. Allerdings ist es bisher mit großen Risiken für Mensch und Umwelt verbunden. Radio Korax aus Halle hat letzte Woche dazu mit Christoph von Lieven von Greenpeace gesprochen.
Fracking bedeutet, das ist ja ein englischer Begriff, der bedeutet aufbrechen. Das heißt irgendwie in dem Fall im Zusammenhang mit Gas- und Ölförderung, das Gestein, was tief unter der Erde liegt, mit Hilfe von unter hohem Druck stehenden Wasser und chemischen Zusätzen aufgebrochen wird, um das daran gebundene Gas oder Öl herauszufördern. Ich muss Sie aber ganz kurz noch korrigieren. Also es ist nämlich nicht so, dass wirklich für 10 Jahre Gas in Deutschland zu finden wäre. Selbst das behaupten nicht mal die optimistischsten Firmen, dass das so wäre. Sondern was da gefunden werden könnte oder gefördert werden könnte, das ist überhaupt noch gar nicht klar. Da gibt es nur Schätzungen und diese 10 Jahre, selbst wie gesagt, das 10 Jahre komplette Gasversorgung Deutschlands ist nicht mit Fracking zu sichern.
Fracking ist ja im Moment in Deutschland nicht erlaubt oder wird auch nicht betrieben. Wie sieht denn da die gesetzliche Regelung so generell aus?
Ja, die gesetzliche Regelung bezieht sich hauptsächlich auf das Bergrecht. Das Bergrecht ist sehr alt. Das Bergrecht macht eine Bevorzugung der Aufsuchung von sogenannten Kohlenwasserstoffen, also von Öl, Gas und auch Kohle, wird durch das Bergrecht geregelt. Es ist leider nicht verboten, das Fracking im Moment, sondern es ist einfach, es gibt ein sogenanntes Moratorium. Also viele Länder sagen, nee, jetzt im Moment wird erstmal bei uns das nicht gemacht. Mecklenburg-Vorpommern ist da jetzt vorgeprescht. Interessanterweise, die SPD-geführten Bundesländer, wie auch unser Bundeswirtschaftsminister Gabriel, wollen Fracking erlauben. Sie haben das vorhin richtig gesagt, in mehr als 86% der deutschen Bundesfläche soll das erlaubt werden. Das, was Gabriel jetzt da vorgeschlagen hat, das ist wirklich ein Witz. Das erlaubt das Fracking eigentlich, das verhindert überhaupt nichts. Und das ist natürlich total absurd.
Was sind denn jetzt eigentlich so die konkreten Bedenken von Umweltverbänden oder auch Initiativen, die sich gegen das Fracking wenden?
Also es ist so, dass durch Fracking soll ja wie gesagt Gas und Öl hier in Deutschland gefördert werden, hauptsächlich Gas. Das ist einerseits natürlich extrem klimaschädlich, also wir brauchen keine neuen Quellen fossiler Energieträger. Das ist alles was da während der Produktion gemacht wird, dass es, wenn es gefördert wird, wenn es dann verbrannt wird oder irgendwie verbraucht wird, das schädigt das Klima ganz massiv. Das ist also total unsinnig. Gleichzeitig werden durch diese Bohrstellen, also wenn das Gas, wo von dem angenommen wird, was jetzt förderbar ist, gefördert werden würde, müssten in Deutschland über 48.000 Bohrstellen angebaut werden. Das heißt, das ist eine enorme Flächenversiegelung mit zusätzlich dazu kommt Verkehr, zusätzliche Straßen, Hinwege, Abfall, Energieaufwand etc. Das ist einfach total absurd. Und dann geht es ganz klar auch darum, dass im Moment für das Fracking noch giftige Zusatzstoffe genutzt werden. Diese giftigen Zusatzstoffe können ins Wasser gelangen und können das Wasser hochgradig auch kontaminieren. Das heißt, es kann sein, dass Wasser oder auch ganze Landstriche da kontaminiert werden und dass es nicht mehr möglich ist, das ohne weitere Reinigung zu nutzen für die Landwirtschaft, für den Garten oder gar als Trinkwasser.
Das ist jetzt die eine Seite, also die Umweltverbände, die das kritisieren, dass da eben dieses Fracking mit ziemlich krassen Umweltzerstörungen einhergehen. Wie ist denn das von der anderen Seite? Also wie begründen Firmen oder auch Politiker das Interesse an dem Fracking oder wo sehen die da die Vorteile?
Die Firmen sagen, wir verdienen damit richtig Geld und das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Und das derzeitige Recht gibt das auch her und da könnt ihr uns eigentlich gar nicht dran hindern. Was unserer Meinung nach natürlich eine absurde Situation ist. Das Recht muss dafür da sein, die Menschen und die Umwelt zu schützen und nicht Firmen und privaten Investoren hohe Gewinne zu sichern. Das ist das eine. Die Politiker sind deswegen hin und her gerissen häufig, weil sie denken, wenn wirklich viel gefördert werden würde, dann kriegen sie den sogenannten Förderzins. Das sind Abgaben, die gemacht werden müssen an die jeweiligen Landeshaushalte in Höhe von 10%, also ungefähr 10% des Umsatzes, das ist variabel, das kann das Land jeweils selbst festlegen, des Wertes des geförderten Gutes. Und da die meisten Länder ja recht klamm sind, gerade die Länder, um die es geht, das ist Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, die brauchen Geld, diese Länder, das ist auch klar, dass die Geld brauchen. Und da denken sie natürlich, okay, wenn wir da jetzt noch Geld kriegen von ein paar Dutzend bis ein paar hundert Millionen, dann ist das richtig viel für unsere Kasse, was dann auch wiederum ein Grund ist, eventuell auf die negativen Konsequenzen, die ja vielleicht auch erst später auftreten, die in Kauf zu nehmen.
Nun plant ja der Herr Gabriel, das möglichst noch so in nächster Zeit, also noch vor der Sommerpause, irgendwie über die Bühne zu kriegen. Ist dann auch nicht abgeneigt, Änderungen in Umweltverordnungen und Gesetzen auch vorzunehmen, die dann das Fracking gesetzlich legitimieren? Wie bewerten Sie dies?
Also alles, was wir bislang, wir kennen den, der Gabriel äußert sich zwar dazu und sagt aber gleichzeitig, den Gesetzentwurf, den zeige ich auch noch gar nicht. Das, was er jetzt gesagt hat, dass es irgendwie darum geht, in Wasserschutzgebieten das Fracking zu verbieten und eine Umweltverträglichkeitsprüfung zu machen, ist natürlich absolut nicht ausreichend. Das ist genau das Gleiche, was sein Vorgänger Herr Altmaier schon gemacht hat und was er letztes Jahr nicht geschafft hat durchzusetzen, weil es eben so ist, dass Fracking nicht nur massive Risiken birgt, sondern auch direkte Umweltschädigungen jetzt schon während der Test- und Produktionsphase bewirkt. Deswegen sind die Menschen in den Wahlkreisen dagegen. Viele CDU-Abgeordnete haben sich, Bundestagsabgeordnete haben sich dagegen ausgesprochen. Dass das jetzt die SPD-Länder machen wollen und mit dem SPD-geführten Wirtschaftsministerium, ist natürlich total verrückt, also aber es reicht auf keinen Fall aus. Was es geben müsste, wäre, dass in sämtlichen Wasserschutzzonen das Fracking verboten ist. Es muss eine Beweislastumkehr geben, dass also wenn Schädigungen erfolgen, dass dann derjenige, der da frackt, beweisen muss, dass es nicht von ihm kommt und nicht, dass Bürger gezwungen sind, eventuell große Kredite aufzunehmen, Gutachter zu beauftragen etc., um hinterher nachweisen zu können, ja, hier, das, was du da gemacht hast, hat wirklich zu einer Schädigung bei mir geführt, sondern es muss anders sein. Die Fracking-Firma muss beweisen, dass ihre Sachen wirklich nicht schädigend sind. Und es muss natürlich so sein, dass diese Umweltverträglichkeitsprüfung auch wirklich eine Konsequenz hat. Das, was Gabriel jetzt machen will, heißt nämlich nur eine Umweltverträglichkeitsprüfung, aber die hat gar keine Konsequenzen. Wenn nämlich eine Umweltverträglichkeitsprüfung im Moment bei so einem Fall sagt, oh, das kann aber die und die Schäden hervorrufen, heißt das nicht automatisch, dass das Vorhaben verboten wird. Und das muss natürlich so sein. Die Umweltverträglichkeitsprüfung muss bei allen, auch bei kleinen Fracking-Maßnahmen obligatorisch werden. Und beim negativen Ausgang oder einer negativen Aussicht durch die Umweltverträglichkeitsprüfung muss das Vorhaben zwingend verboten werden. Nur dann macht es wirklich Sinn. Alles andere ist eine Erlaubnis des Frackings.
Es ist ja jetzt auch so gewesen oder so gedacht, dass die Bedenklichkeit von Chemikalien so relativiert wird, also dass die abgestuft werden in irgendeiner Form. Ist denn das relevant?
Es ist zum Teil relevant, weil die eingesetzten Chemikalien sind ein Punkt, aber es sind eben nur einer von vielen Punkten, der absolut gegen Fracking sprechen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das eine ist irgendwie die Einrichtung von bis zu 48.000 Bohrplätzen in Deutschland. Das andere ist, dass durch den hohen Druck und das Wasser, was darunter gepresst wird und mit dem das Gestein aufgebrochen wird, werden auch da unten gelöst, Stoffe gelöst, im Untergrund gelöst, die bislang gebunden sind und an die Oberfläche gebracht. Das sind Giftstoffe wie Quecksilber, das sind aber auch radioaktive Stoffe, sogenannte Normstoffe wie Polonium. Diese Stoffe müssen fachgerecht entsorgt werden. Dafür gibt es nur unzureichende gesetzliche Möglichkeiten, gesetzliche Regelungen. Im Moment ist es so, dass an meisten Stellen, an denen diese Stoffe an die Oberfläche gebracht werden, dass sie einfach an einer anderen Stelle wieder in den Untergrund reingepumpt werden. Und das ist natürlich total absurd. Das darf nicht passieren, sondern wenn, dann muss es eine Säuberung geben und eine fachgerechte Entsorgung. Und die kann nicht so geschehen, dass das Ganze einfach wieder irgendwohin runtergepumpt wird und dass da kein gescheites Monitoring auch über Schäden und Langzeitschädigungen vor allen Dingen gibt.
Das heißt, Fracking ist ohne diese umwelttoxischen Chemikalien im Moment überhaupt nicht möglich, oder?
Noch gibt es keine sauberen Chemikalien dafür, aber selbst wenn es die gäbe, wäre Fracking falsch und wäre Fracking schädlich.
Wieso?
Weil eben unter dem hohen Druck gebundene Giftstoffe, die jetzt im Untergrund gebunden sind, hochgefördert, gelöst und hochgefördert werden. Weil sehr viel Energie aufgebracht wird, um dieses Fracking überhaupt durchführen zu können. Weil viele Bohrplätze mit viel Verkehr in Deutschland neu angelegt werden müssten. Das sind alles Argumente, die total dagegen sprechen, weil wir eine Hinwendung zur regenerativen, zur erneuerbaren Energien brauchen und kein Geld da reinstecken dürfen, weiter den Klimawandel zu befeuern und unsere Umwelt zu schädigen.
Nun hört man ja immer aus den USA und auch aus Kanada von diesen massiven Umweltzerstörungen. Dort wird ja Fracking vorwiegend und auch auf Hochtouren betrieben, soweit ich das einschätzen kann. Wie sieht es denn da aus? Warum können da Firmen handeln, wie sie es tun, ohne jetzt irgendwie von der Regierung oder so Einschränkungen zu bekommen?
Das Fracking hat ja einen Boom, einen richtigen Boom erlebt, da, nachdem 2005 in den USA die Wasserschutzgesetze außer Kraft gesetzt worden sind für die Förderung von Fracking-Gas und Fracking-Öl. Also es ist so, dass da solche Wasserschutzgesetze, wie es sie auch in den USA gegeben hat, die sind einfach, wie gesagt, außer Kraft gesetzt worden. Nur das hat dazu geführt, dass es überhaupt diesen Boom geben konnte. Jetzt hat man allerdings festgestellt, dass die Vorräte, die dort erwartet wurden, gar nicht so groß sind und dass es sehr, sehr viel schneller eine sogenannte Decline Rate, also dass die Vorräte sehr viel schneller abnehmen, als sie gedacht haben. Und deswegen soll jetzt eben auch das Material, was dafür angeschafft werden soll, was dafür angeschafft worden ist, und das Geld, was in diese Firmen von den Banken reingesteckt worden ist, hat sich noch nicht gelohnt. Deswegen muss das jetzt auch in möglichst vielen anderen Ländern passieren, damit das Material und das Geld, was da reingesteckt worden ist, überhaupt wieder mehr Gewinn abwirft. Aber was da in den USA passiert, ist eine ganz massive, großflächige Vergiftung von Wasser. Es gibt Erdbeben, die durch Fracking indiziert sind, also verursacht worden sind, dadurch, dass viele große Wassermassen entnommen werden zum einen, zum anderen wieder irgendwohin reingepumpt werden, gibt es diese seismischen Aktivitäten. Es ist eine vollkommen absurde Situation, aber die Länder haben einen sehr, sehr großen Energiehunger und die haben eben verpasst, rechtzeitig umzustellen auf die Förderung von erneuerbaren Energien.
Wie weit sind wir jetzt in Deutschland noch von so einem Szenario entfernt, auch was Minister Gabriels Ankündigung der letzten Tage betrifft?
Das kommt ganz darauf an, wie weit wir alle jetzt auch sagen, nein, wir wollen das nicht. Wir wollen saubere Energie haben, wir wollen energieeffizienter leben, wir wollen Energie aus erneuerbaren Energien haben und wie weit auch die Bundestagsabgeordneten und alle anderen Politiker und die an der Regierung befindlichen vor allen Dingen wirklich verantwortlich handeln. Wir müssen sie danach fragen, wir müssen sie dazu auffordern, verantwortlich zu handeln und Fracking nicht zuzulassen in Deutschland.
Haben Sie vielleicht eine Ahnung, wer da vielleicht auch Lobbyarbeit betreibt, wer den Minister berät?
Wer in dem Fall den Minister berät,
kann ja, vielleicht sagen, auch, aber welche Firmen da dahinter stecken könnten.
Ja, natürlich. Die Firmen Exxon und Shell stecken da zum Beispiel ganz, ganz groß dahinter. Weil, also hier in Norddeutschland sind das mit die Größten. Die heißen dann aber hier nicht Exxon und Shell, sondern haben sich zusammengeschlossen und heißen BEB. Hier bei uns jetzt gerade im Raum Hamburg. Dagegen arbeiten interessanterweise ganz viele Wasserversorger, die ganz klar sagen, also die ja überhaupt gar nicht im Verdacht stehen, irgendwie die Wirtschaft schädigen zu wollen. Aber die sagen, die Wasserversorger und ganz viele Getränkehersteller haben sich letztes Jahr zusammengetan und gesagt, wir wollen nicht, dass hier gefrackt wird, weil die Erfahrungen zeigen, Fracking gefährdet massiv die Wasserversorgung und auch damit die Trinkwasserversorgung. Deswegen lasst es und verbietet es. Gerade Gelsenwasser zum Beispiel ist einer der größten Wasserversorger in Deutschland, macht sehr, sehr gute Arbeit gegen das Fracking, haben jetzt gerade einen Gesetzentwurf vorgelegt. Ganz großartig, was da passiert. Und wir alle als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sind eben auch aufgefordert, die Politiker daran zu erinnern, dass sie zum Wohle dieses Landes und im Auftrag der Bürgerinnen und Bürger arbeiten und nicht im Auftrag von großen Konzernen.
Das war Fokus Europa Spezial in der Ausgabe vom 13. Juni. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung war Mathieu. Die GEMA-freie Musik kam heute von TLE aus Italien.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.